Als sie zu Hause ist, blättert Sophie vergnügt in einem Buch, das Hans auf dem Tisch liegen gelassen hat. Plötzlich stockt sie.
Hä?
Da ist eine Textstelle angestrichen. Hä? Genau dieses Zitat hat sie doch gerade gelesen.
Da auch?
In dem Flugblatt.
Nein, das kann nicht sein. Bitte Gott, lass das nicht wahr sein.
Als Hans nach Hause kommt, stellt Sophie ihn zur Rede.
Weißt du, woher dieses Flugblatt kommt?
Man soll heute manches nicht wissen, um niemanden in Gefahr zu bringen.
Hans, sei ehrlich zu mir. Hast du dieses Flugblatt geschrieben oder nicht?
Sophie hat große Angst um ihren Bruder. Aber sie ist auch beeindruckt. Wie mutig von ihm, nicht mehr nur zu reden.
Ich mach mit.
Sondern zu handeln.
Allein kommst du gegen die nicht an.
Dabei ist Hans gar nicht allein. Zur Weißen Rose gehören auch seine Freunde Alexander Schmorell, Christoph Probst und Willi Graf. Einige Monate später wird sich auch noch ein Professor aus München anschließen. Der 50-jährige Kurt Huber ist Musikwissenschaftler, Philosoph und Psychologe und hadert schon lange mit dem nationalsozialistischen Regime. Sie alle wollen nicht länger schweigen. Angesichts der vielen jungen Männer, die nicht mehr aus dem Krieg nach Hause kommen, angesichts der Ermordung so vieler Juden, die immer offensichtlicher wird, angesichts der Kriegsverbrechen, die die deutsche Armee begeht und von denen immer mehr Menschen hinter vorgehaltener Hand sprechen.
Warum Hans und seine Freunde ihren Widerstandskreis die Weiße Rose nennen, weiß man nicht genau. Vielleicht hat ein Roman den Ausschlag gegeben, bei dem es um den Kampf um eine Indianerfarm namens Weiße Rose in Mexiko geht. Vielleicht ist die Weiße Rose aber auch, wie schon in der Antike und im Mittelalter, ein Symbol der Verschwiegenheit.
Tatsächlich ist das oberste Gebot der Weißen Rose Geheimhaltung. Niemand darf wissen, wer die Urheber der Aktionen sind. Sophie, Hans und ihren Freunden ist bewusst, werden sie erwischt, dann sind sie so gut wie tot. Und auch jeder ihrer Mitwisser.
Die Herstellung und Verbreitung der Flugblätter ist eine große Herausforderung. Damals kann man nicht einfach in ein Geschäft gehen und einen Drucker oder Kopierer kaufen. Es gibt sogenannte Vervielfältigungsapparate, die mühsam von Hand betrieben werden müssen. Außerdem brauchen die Widerstandskämpfer jede Menge Papier und Briefmarken. Aber all das ist in Kriegszeiten schwierig zu bekommen. Sophie stürzt sich in die Arbeit.
Sie war auf jeden Fall so etwas wie, ja, wie nennt man das im Verein, Kassenwartin. Sie hat das Geld verwaltet, sie hat vor allem logistische Aufgaben übernommen, sie hat Briefmarken besorgt, sie hat Briefumschläge besorgt, was eigentlich banal klingt, aber damals, man konnte nicht einfach in ein Geschäft gehen und ich will mal 1000 Briefumschläge und 1000 Briefmarken. Das ging nicht, das hätte man sich sofort verdächtig gemacht und hätte die Gestapo auf den Plan gerufen. Also das war eine ganz diffizile Aufgabe über viele Kanäle und dann vor allem auch die Adressen ausfindig zu machen. Das heißt, das war im Deutschen Museum in München, da lagen alle Telefonbücher aus dem Deutschen Reich aus und dort haben sie dann recherchiert und haben einfach ganz willkürlich aus dem Telefonbuch, zumindest zum Schluss, dann tausende von Adressen abgeschrieben, an die sie dann die Flugblätter geschickt haben.
Ein befreundeter Architekt und ein Buchhändler lassen die Weiße Rose nachts ihre Geschäftsräume nutzen. Die Herstellung der Flugblätter ist anstrengend und dauert viele kräfteraubende Stunden.
Also mir wird langsam der Arm lahm. Schurik, kannst du mich mal ablösen hier, ein Vervielfältiger? Ich kurbel hier schon eine halbe Ewigkeit.
Klar, mach eine Pause. Ich übernehme.
Sophie, wie geht's mit dem Frankieren der Briefe voran?
Ich hab's fast geschafft. Wir brauchen unbedingt bald neue Briefmarken.
Nein. Fliegeralarm! Packt alles zusammen! Wir müssen alles verstecken! Hier hinter den Schrank! So. Los, kommt schon, beeilt euch!
In letzter Sekunde eilen die Freunde in den Keller hinab. Kurz darauf hören sie die feindlichen Flieger über ihren Köpfen. Überall krachen und donnern Bomben, die in den umliegenden Häusern einschlagen. Sophie und ihre Freunde haben Glück und bleiben unversehrt. Als alles vorbei ist, schleichen sie sich wieder zurück.
Gut, alles ruhig. Ich glaube, wir können weitermachen.
Jetzt aber mal ein bisschen Tempo.
Bis Ende Juli veröffentlicht die Weiße Rose 4 Flugblätter. Dann bekommen Hans, Schurig und Willi ihren Einberufungsbefehl. Sie müssen als Soldaten an die Front nach Russland. Ein berühmtes Foto zeigt Sophie Scholl, wie sie ihren Bruder und seine Freunde alle in Uniform verabschiedet. Sie lachen. Und doch ist die Furcht in ihre Gesichter geschrieben. Werden sie sich wiedersehen?
Sophie, die in Deutschland zurückbleibt, hat noch andere Sorgen. Ihr Vater muss ins Gefängnis. Er hat im Büro Hitler als Gottesgeißel bezeichnet und ist deswegen prompt von einer Mitarbeiterin angezeigt worden. Abends stellt sich Sophie manchmal vor das Gefängnis und spielt auf ihrer Blockflöte ein bekanntes deutsches Volkslied.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Ach, Sophie.
Nach 4 Monaten kommt Robert Scholl wieder frei. Doch er darf seinen Beruf als Steuerberater nicht mehr ausüben. Wie soll er seine Familie in Zukunft ernähren? Wie das Studium seiner Kinder bezahlen?
Sophie ist in diesen Tagen häufig traurig und voller Angst. Ihrem Freund Fritz schreibt sie:
Lieber Fritz, die Unsicherheit, in der wir heute dauernd leben, die uns ein fröhliches Planen für den morgigen Tag verbietet und auf alle die nächsten kommenden Tage ihre Schatten wirft, bedrückt mich Tag und Nacht und verlässt mich eigentlich keine Minute. Jedes Wort wird, bevor es gesprochen wird, von allen Seiten betrachtet, ob kein Schimmer der Zweideutigkeit an ihm haftet. Das Vertrauen zu anderen Menschen muss dem Misstrauen und der Vorsicht weichen. Oh, es ist ermüdend und manchmal entmutigend.
Wenn Sophie es nicht mehr aushält, macht sie einen Spaziergang. Schon als Kind hat sie in der Natur Ruhe und Glück gefunden. Vor allem Bäume geben ihr Kraft.
Wenn ich meinen Kopf wende, berührt er den rauen Stamm eines Apfelbaumes neben mir. Wie beschützend er seine guten Äste über mir ausbreitet. Höre ich vielleicht einen geheimen Pulsschlag? Ich drücke mein Gesicht an seine dunkle, warme Rinde und denke, Heimat. Und ich bin so unsäglich dankbar in diesem Augenblick.
Im Herbst kehren Hans, Schurig und Willi von der Front zurück. Sie haben die Schrecken des Krieges und die Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Russland mit eigenen Augen gesehen. Und sind jetzt entschlossener denn je, gegen Hitler zu kämpfen.